Aber jetzt zum Text selbst. Der Predigttext ist 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 12. Bin ich laut genug?
Ja.
Ist wichtig, weil gerade meine Frau sagt mir öfters deutlicher, lauter und so weiter. Und wenn es zu lang wird, kurz Bescheid geben. Ja. Johannes schreibt, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer lieb hat, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht lieb hat, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Darin steht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist vollkommen in uns. Ich bete. Vater, wenn du so Liebe bist, dann können wir nur dir vertrauen, dass du uns dein Wort gibst. Öffne unser Herz für dieses dein Wort. Amen. Ja, ich spreche gleich mit Johannes. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Eigentlich ist das schon die ganze Predigt, mehr ist gar nicht zu sagen. Die zentrale Botschaft von Johannes, übrigens im gesamten Johannesbrief, ein richtiger, ein wichtiger Satz, keine Frage. Und er selbst wiederholt ihn, ja, wenn man den Johannesbrief mal durchliest, immer wieder. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist ein ganz berühmter Satz aus 1. Johannes 4, dann etwas später. Aber das wird ja dann fast schon langweilig. So, und jetzt kommt da so ein Gastprediger daher, ne? Und soll mit diesem Appell der evangelischen Gemeinschaft Kreuzstraße sagen, wie sie einander lieben soll. Klasse. Also ich kann im Grunde es bei Ihnen nur falsch machen, aber dermaßen befreit gehe ich mal ganz anders vor. Ich erzähle erstens, wie Johannes denn selber mit dem umgegangen ist, was er hier als Aufruf an die Gemeinden schreibt. Nun, der Johannes hatte eine außergewöhnliche, enge Beziehung zu Jesus gehabt. Ich glaube, das ist bekannt. Er startet seinen Brief, das ist hochinteressant und berührend gleich, 1. Johannes 1. Ich habe das ewige Leben gesehen, gehört, berührt, leibhaftig. Ich habe Gott hautnah erlebt. Gott in seiner Liebe. Ja, das ist so. Und das hat diesen jungen Fischerssohn damals, diese Begegnung, diese enge Beziehung zu Jesus, die sich da entwickelt hat, innerhalb kurzer Zeit im tiefsten verändert. Und das ist nicht nur eine Sache von Jesu Lebzeiten, Erdenzeiten, geblieben gewesen, sondern auch danach. Der Johannes, so habe ich den Eindruck, der musste gar nicht glauben, dass er bei seinem Herrn geborgen ist, in seiner Freundschaft, in seiner Nähe, sondern er wusste es einfach. Was der Paulus dann mal geschrieben hat, nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Und so lebte Johannes in der Gegenwart Jesu. Und im evangelischen Gesangbuch, da gibt's so einen Spruch unter einem Lied, ich weiß jetzt nicht genau wo, vom Professor Ebeling, Theologieprofessor, der hat gesagt, nicht wo der Himmel ist, ist Gott, sondern wo Gott ist, ist der Himmel. Fand ich toll. Und ich glaube, das hat auch den Johannes so geprägt, das hat er gelebt. Und ich möchte eigentlich mal das Ganze mit zwei Geschichten untermalen. Übrigens, der Johannes wurde ja bekannterweise über 100 Jahre alt. So geborgen hat er in Gottes Gegenwart gelebt, in Jesu Freundschaft. Und das war ja in der damaligen Zeit unglaublich. Er war ja bekannt in der ganzen Christenheit als der Älteste, eine lebende Legende. Also zwei Geschichten, die von ihm überliefert sind, die machen das in meinen Augen deutlich. Auf einer Reise übernachtete er in einem Zelt. Dummerweise kamen Wanderameisen in der Nacht auf die Idee, durch sein Zelt zu wandern. Das soll blöd sein. Johannes sagte, liebe Ameisen, nehmt doch den Weg außen herum. Und die haben das sofort gemacht. Die zweite Geschichte allerdings ist dramatischer. Als die domitianische Verfolgung im Jahr 96 ihren Höhepunkt erreichte, wurde auch Johannes zum Tod verurteilt. Und zwar durch den Giftbecher. Zwei Mitbrüder mussten ihn schon vorher nehmen und lagen tot auf dem Boden. Was machte Johannes? Er segnete den Becher im Namen Jesu und der römische Hauptmann erzählte später, das Gift sei wie eine Schlange aus dem Becher gefahren. Johannes trank und blieb quicklebendig. Dann nahm er seinen Mantel ab, warf ihn über die toten Brüder und sie wurden auf der Stelle wieder lebendig. Der Hauptmann bekehrte sich sofort. Und er hat natürlich Meldung gemacht, das kann man sich ja denken. Und als der Kaiser Domitian davon hörte, der war brutal, das ist einer der schlimmsten Kaiser der Geschichte gewesen, der römischen, bekam er Angst vor diesem alten, freundlichen Mann Johannes. Er wandelte das Todesurteil in Verbannung auf Patmos um, wo Johannes bekanntermaßen die Offenbarung schrieb. Ich glaube auch das Evangelium. Noch im gleichen Jahr, im September, wurde der Kaiser ermordet. Und sein Nachfolger ließ Johannes umgehend frei. Und Johannes wirkte noch viele Jahre, ich glaube Jahrzehnte, im Segen. Und ich kann mir gut vorstellen, wo der auftrat, da war irgendwie Jesus selbst da. In einer ganz demütigen, gleichwohl übernatürlich kraftvollen Liebe. Und so war Johannes eine ganz große Glaubensstärkung für die Gemeinden von damals. Das war Punkt 1. Zum zweiten, jetzt zu seinem Brief. Johannes versucht uns ja nahezulegen, wie er selbst lebt, liebt. Aber wir haben sicher gemerkt, dass sich hinter diesem dürren Wort Liebe eine ganze himmlische Welt verbirgt. Und das ist so ein Problem mit diesen Worten, ja? Wir verbinden mit ihnen ja immer so gerne unsere eigenen Hintergrunderfahrungen, nicht wahr? Vorstellungen. Und meistens wissen wir gar nicht so genau, was der andere eigentlich gemeint hat. Liebe ist ja so ein richtig abgelutschtes und bedeutungsverdrehtes Wort. Genauso wie das englische Wort love. Love, 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 all you need is love. Das seien die Beatles, wissen wir doch. Also, ich übersetze mal, alles, was man braucht, ist Liebe. Oder, weil das mit dem You, ja, Liebe ist alles, was du brauchst. Klar, stimmt. Aber das hat trotzdem eine Jugend in den 60er Jahren in die Irre geführt. Da hieß es dann, make love, not war. In diesen Zeiten, also auf Deutsch, keine Lust auf den Vietnamkrieg, eher Lust auf Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Aber das hat ja nun keine Probleme gelöst und auch den Vietnamkrieg nicht zum guten Ende gebracht. Nur viele neue Probleme geschaffen. Drogen, Freizügigkeit, AIDS. Ich bin damals durch Umzug und Schulwechsel in diese Frankfurter Szene reingeraten. Ich bin dann in Hessen ja aufgewachsen. Bis 3 Jahre nach unserem Abi haben 3 meiner Schulkameraden Suizid begangen. Drogen, kaputte Beziehungen, Freizügigkeit sowieso. Also von vielen weiß ich jetzt nichts, aber das weiß ich sicher. Eigentlich eine dramatische Sache. Ja, Johannes meint eine andere Liebe. Bei uns und im Englischen gibt es ja leider nur ein Wort, wo das Griechische 3 Arten hat und auseinanderhält. Ganz kurz, Eros, geschlechtliche Anziehung, die meint Johannes hier nicht. Dann gibt es die Philadelphia, die seelische Liebe, die Freundschaft, die ist bei Johannes schon dabei, aber er meint mehr und um die geht's, die Agape. Die steht im Griechischen hier, die selbstlose Liebe. Liebe ohne Vorgabe, ohne Erwartung Und diese Liebe sollen wir haben und mit der sollen wir lieben, sagt Johannes. Und das, liebe Gemeinde, kriegen wir nicht hin. Nicht von uns aus jedenfalls. Da brauchen wir Hilfe, wenn wir denn wollen. Und das ist des Pudels Kern, wie Goethe sagt im Faust. Und das Problem, wollen wir eigentlich Agape lieben? Wollen wir das? Allesamt, wie wir hier beieinander sind? Mal ehrlich, eigentlich haben wir keine Lust drauf. Es bringt ja nichts. Es kostet nur. Widerspricht unserem Zieldenken. Ob Sie mir glauben? Mach mal den Test. Erste Gebot lautet, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit aller deiner Kraft. Das hat ja der Pharisäer da bei Lukas 10 ja auch gewusst. Wer tut's? Oder mal praktisch, wer fällt dreimal täglich auf die Knie, betet, lobt und dankt Gott, wie Daniel in Daniel 6, Vers 11. Dabei ist es gar nicht verboten wie damals. Der Daniel hat's gemacht. Man fragt sich auch, wofür eigentlich, was bringt's? Ja, ihm hat's die Löwengrube gebracht. Aber das nur am Rand. Es ist so, unser natürlicher Mensch fragt natürlich immer, was kommt raus? Und wenn da nichts Greifbares rauskommt, wozu eigentlich? Wir sagen es nicht, aber wir denken, da nütze ich doch meine Zeit anders. Also, wieso soll ich Leute lieben? Wieso soll ich ihnen helfen, wenn die das nur ausnutzen? Zum Beispiel, ich bin nett und dann bringen sie mir ihre Probleme wieder und wieder und erzählen sie nochmal und nochmal und wissen dabei noch nicht mal zu schätzen, wenn ich ihnen zuhöre und meine Zeit gebe. Oder vielleicht hatten Sie schon mal bei einer Tischgesellschaft einen Nachbarn, eine Nachbarin. Während Sie eigentlich dem interessanten Gespräch auf der anderen Seite lauschen wollten, haben Sie da die Probleme wieder und wieder gehört und die Person hörte nicht auf. Kann man Liebe üben. Drittens, also Agape lieben geht nur mit Gott. Im Herzen wollen wir es ja eigentlich nicht wirklich. Aber schauen wir uns Jesus an. Der hatte ja auch nichts davon, Tag und Nacht für andere da zu sein. Aus Barmherzigkeit, wirklich aus Herzensliebe heilte er Leute, wenn sie ihn baten. Und der Effekt war welcher? Es kam immer mehr. Aus allen Ecken kamen sie angelaufen, ließen ihn kaum schlafen. Eigentlich wollte er ja, dass sie ihr Leben ändern, dass sie an der Wurzel ihrer Not gehen, die Sünde nämlich. Aber wie waren das? Von 10 Geheilten kam gerade mal einer zurück. Und was seine Predigten bewirkten, wissen wir ja auch nicht wirklich. Auf breiter Linie fromm wurden die Leute nicht. Kreuzige ihn war die Antwort von vielen an Karfreitag und die übrigen glänzten durch Abwesenheit. Oder schweigen, wenn sie da waren, weiß ich nicht. Also die Jünger jedenfalls haben sich nicht eingesetzt. Und spätestens bei der Geißelung würde doch jeder von uns sagen, ihr könnt mich mal. Ne? Aber Jesus liebte weiter, es hat ihm nichts eingebracht, aber er liebte weiter den Mörder, der am Kreuz neben ihm hing. Er bat um Vergebung für alle. Liebe Gemeinde, das ist Liebe, echte Liebe. Und er hatte nichts davon, außer dass er sterben musste. Und ich meine, Jesus sagt uns manches und sagt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Aber sagt mal ehrlich, wie doll motiviert uns das, wenn es echt Probleme macht, wenn es mein Geld kostet oder sonst wie, mein Ruf, wie auch immer. Ja, aber Jesus öffnet uns die Tür zur Agape. Warum? Er liebt uns immer noch. Das ist so klasse. Er liebt uns immer noch, heute wie damals. Auch mich. Egal was für ein Mist, mit was für Mist ich hergekommen bin, wie sehr der stinken mag, er liebt mich. Agape-Liebe, selbstlos, ohne Hintergedanken. Er will für mich konsequent Gutes, selbst wenn er mir mal, wie sagt man da, Leviten liest. Es ist immer konsequent das Beste für mich, für dich. Der hat angefangen, so Mose an die Kinder, wenn was schief läuft. Ja, das kennen wir ja. Der hat angefangen, sagen wir, im Blick auf Jesus, wenn es um die Liebe geht. Er hat angefangen zu lieben. Einfach so. Einfach so, weil ich Christian heiße oder Karl oder Matthias, wie auch immer. Liebe. Eigentlich ist Lieben jetzt leicht. Jetzt kommt ein bisschen Praxis, war ja im Evangelium auch. Punkt 4. Irgendwelche Regeln allerdings gibt's gar nicht. Kann man nicht aufstellen bei dem Thema Liebe, echte Liebe. Augustinus hat's auf den Punkt gebracht. Er sagte mal, liebe und dann tu, was du willst. Mehr kann man eigentlich nicht sagen. Oder etwas in anderen Worten mit Jörg Zink. Das Buch habe ich mitgebracht, das hat mich geprägt, beeindruckt. Was bleibt, stiften die Liebenden. Jörg Zink, vielleicht kennen Sie ihn vom Fernsehen und so. Der hat auch einen Satz gesagt, der das etwas konkreter fasst. Der höchste Ausdruck von Liebe ist, den anderen zu segnen. Jetzt für Christen gesagt, der höchste Ausdruck von Liebe ist, den anderen zu segnen. Ist ein Ehebuch, eindeutig, aber es gilt eigentlich immer und überall. Kann ich nur empfehlen zum Ausprobieren. Ich wache manchmal auf, dann die Frau segnen, die neben einem schläft, ist gar nicht so schwer. Ist eine schöne Sache. Noch ein paar Ideen. A, die Agape-Liebe darf auch mir selber gelten, meinem Körper zum Beispiel. Es wird ja ein bisschen unterschlagen oft unter pietistischen Kreisen. Aber ehrlich gesagt, wie oft wird mein Körper misshandelt? Von mir selber. Er soll Leistung bringen, Lust empfinden, nach außen repräsentieren, Schönheit. Ne? Lieben Sie Ihren Körper mit Agape-Liebe. Ich meine, auch nicht so einfach so vorm Kühlschrank, ne? Sie wissen ja. Aber da kann mal das Ego auch ein bisschen zurückstecken, um sich selbst zu lieben. B, jetzt wird es ein bisschen spannend, damit hängt eine kultivierte Sexualität zusammen. Ich traue mich das mal anzusprechen, weil hier ein anderer Satz in Zinks Buch nicht nur ein Satz, ein Abschnitt ziemlich erschreckt hat. Ich lese Ihnen den mal vor. Ich bin vor langer, langer Zeit gelesen und dachte, das kann ja nicht wahr sein, aber es stimmt leider. Warum versinkt gerade in unserem christlichen Land das Leben und Lieben der Geschlechter so tief in der Abwertung, im Verdacht und vor allem in den Ehen gerade in so tiefer Barbarei? Das Liebesspiel ist uns gegeben, damit wir in der Liebe glücklich sein. In Wahrheit ist es gerade unter uns zu einem Mittel von Genussgewinn und seelenloser Ausbeutung verkommen. Und es ist wohl zu fragen, was am christlichen Glauben falsch sein muss, dass gerade auch so viele christliche Ehen an dieser Stelle aus dem Elend nicht herausfinden. Ich war nicht verheiratet, als ich das las. Ich dachte, von was redet der eigentlich? Inzwischen habe ich einige Seelsorge, Erfahrung und weiß, Zink hat recht. Es gibt so viel lieblose Sexualität, auch in christlichen Ehen. Manchmal bei den Frommen wird sie abgetötet, um der Moral und des Friedens willen. Oder aber bei jungen Ehen, sagt ja keiner, aber es ist so der Hintergrund, da wird sie ausgelebt woanders und meistens ist das dann die Trennung, das Ende der Ehe. Es ist eigentlich, ja, von meinem Pfarrersdienst ist die Katastrophe. Was habe ich Taufgespräche geführt von christlicher Ehe auch gleich damit oder auch Leute getraut und ich glaube, ich habe alles gesagt, was man sagen kann. Was Gott für ein Ehepaar tun kann oder für ein Kind, was Jesus liebt und so. Ja, und dann erfährst du später, ja, die haben sich getrennt und dann gibt es dann diese Patchwork-Familien und meine Frau hat sie im Miniclub. Ein Drama, eine Schwierigkeit. Für die Kinder auch. Schwierig zu handeln. Ich habe es dann im Kindergarten, das sind dann die Problemkinder und so weiter. Ja. Agape-Sexualität. dankbar und segnend von Gott geschenkte Gabe ein, für den, einfach einsetzen für den anderen. Das ist zum einen immer wieder mal verfügbare wartende Geduld oder dann wieder ein Wagnis. So wie der Heiratsantrag. Da klopft ja auch mal das Herz und darf ich mal fragen, wie wäre es, wenn und so. Ne? Aber mit der segnenden Grundeinstellung ist einfach alles erlaubt. Liebe und dann tu, was du willst. Was Agape und Ehrlichkeit tun, ist immer richtig und hat Segen, tatsächlich. So, C. Agape im öffentlichen Leben. Die nennt sich Kultur. Ganz simpel. Aufmerksam sein, wenn ich Menschen begegne. Freundlich, höflich. Zum Beispiel in der überfüllten U-Bahn. Wie sagte einmal nach einer Ansage von wegen Umsteigen in U sowieso, Umsteigen ja, aber bitte nicht auf meine Füße. Ja, also sowas. Im Straßenverkehr kann man üben. An der Kasse, wo jemand vor mir, lange Schlange, umständlich ist, alle aufhält. Auf dem Bürgersteig, wenn es eng wird. Ach, tausend Möglichkeiten. Pünktlich sein bei Verabredungen, mein Schwachpunkt. Agape ist auch mal Planungssache. D. Man könnte das Thema auf Umwelt und Natur ausweiten. Unsere Erde wird ja ausgelutscht von der Menschheit. Total lieblos. Ich erspare uns das jetzt. Ich möchte die Erde lieben, die uns doch so viel gibt. Jetzt zum fünften. Das ist der Abschluss, aber auch der Höhepunkt. Achtung. Agape heißt auch, wir werden nicht von uns und anderen erwarten, dass wir ab heute perfekt Liebende sind. Bloß weil so eine Predigt hier mal präsentiert wurde. Ich möchte hier nochmal Zink, das habe ich abgeschrieben, brauche ich nicht aufschlagen. Einfach toll. Die Liebe muss wissen, dass sie müde werden darf. Darf sie es nicht, muss sie immer, immer wach bleiben, stark und leistungsfähig. So ist sie in Gefahr, dass sie in Hass umschlägt. Denn Liebe schlägt in Hass um, wenn sie sich ständig bewähren muss. Wenn sie nicht darauf vertrauen darf, das Herz des anderen werde da bleiben, auch wenn die Kraft nachlässt. Liebe Gemeinde, ich finde es genial. Gemeint ist es natürlich für die Ehe. Wir sollten aber auch wissen, das liebende Herz von Jesus bleibt auch, wenn wir wieder mal alles versemmelt haben, verpennt, sonst wie Mist gebaut haben. Und dann dürfen wir ja trotzdem wieder neu als geliebte Jesu anfangen, den segnen, den wir im Regen haben stehen lassen oder mit Johannes von Neuem, ich zitiere, einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Ohne Krampf, unbefangen, fröhlich, in Jesu Liebe und Gottes Vergebung geborgen. Amen. Ich bete. Herr Jesus, du hast uns geliebt. Längst bevor irgendwer von uns auf die Idee kam, wirklich für andere da zu sein. Und so gut, dass du immer noch für uns da bist. Mit deiner ganzen Liebe, die du hast, einfach so. Und du weißt, wo unser Bedarf ist. Wir halten ihn zu dir hin. Füll uns und hilf uns, mit deiner Liebe zu werden wie du. Du kannst es machen. Amen.